Warum einreichen? Der DDC Award gehört zu den wichtigsten Design Awards in Deutschland. Und er ist sicherlich der dynamischste. Ein Award, der nicht nur nach guter Gestaltung sucht, sondern nach Impact. Er will anregen, anders, weiter, freier zu denken und zu gestalten. Willkommen im DDCast, dem Podcast des Deutschen Design Clubs. Dieser DDCast ist der Aufruf, die nächsten Tage zu nutzen, um noch Projekte einzureichen. Wir haben uns für euch etwas Besonderes einfallen lassen. Ich diskutiere mit Ingrid Hamm, Bettina Otto und Peter Post über drei Statements, die Armin Vogel, Jürgen Adolf und Friederike Kinscher-Schmidt als Audiofile zugesandt haben. Lasst euch von diesem Gespräch anregen, provozieren, informieren. Es steckt sehr viel drin, das kann ich euch schon sagen. Vor allem nützt die Chance, noch einzureichen. Der Designbegriff durchläuft zurzeit eine ganze Reihe von Erweiterungen und Transformationen. Zunächst ging es um Human-Centered Designs und Planet-Centered Design, der Permakulturansatz, den der DDC jetzt in dem DDC Award 2025 verfolgt, kommen noch weitere Faktoren dazu, die insbesondere die soziale Nachhaltigkeit, aber eben auch das zirkuläre Denken betreffen. Der DDCast ist für seine Tonqualität bekannt. Diesmal, es tut mir leid, müssen wir euch etwas enttäuschen, denn wir haben aus einer Vielzahl von Soundbits zugesandten Dateien verschiedener Formate, zugeschalteten Gästen, nachträglich eingesprochenen Handyaufnahmen und der Studioaufnahme eine Collage montieren müssen. Aber wenn ihr einmal über die Soundqualität hinweghört, werdet ihr von dieser Sendung reich beschenkt. Willkommen im DDCast, mein Name ist Georg-Christoph Bertsch. Ich werde heute eine Diskussion mit drei Gästen führen, die wiederum drei andere kommentieren. Das ist etwas ganz Besonderes und das haben wir in dieser Form noch nie gemacht. Gewissermaßen im virtuellen Studio sitzen Ingrid Hamm, Peter Post und die DDC-Vorständin Bettina Otto. Zugeschaltet in Form von Einspielern haben wir Friederike Kimscher, Armin Vogel und Jürgen Adolf. Die Studiogäste reagieren auf die Einspieler und auf diese Art und Weise erreichen wir eine ganze Vielfalt von verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr, das mit euch zu teilen. Also, ab geht's.
Mein Name ist Armin Vogel und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich wirkungsorientiertes Unternehmertum an der LMU München. In meiner Arbeit verstehe ich unter Impact oder Wirkung die Veränderungen, die durch das Handeln von Menschen, Organisationen oder Unternehmen entstehen. Ob positiv, negativ, beabsichtigt, unbeabsichtigt, direkt oder auch indirekt. Wirkung ist ein holistischer Begriff über alle möglichen Themenfelder hinweg. Wir wirken ständig, auch ohne dass uns dies unbedingt bewusst ist. Wenn wir nun über Design und Architektur sprechen, sehe ich insbesondere drei große Möglichkeiten, wie hier positive Wirkung entstehen kann. Erstens, sie können Zugang schaffen. Gutes Design macht Dinge für viele Menschen nutzbar, unabhängig davon, ob jemand körperliche Einschränkungen hat oder ob Inhalte leicht verständlich sein müssen. Barrierefreiheit im physischen wie im intellektuellen Sinne bedeuten Teilhabe und Inklusion. Und damit einher geht der zweite Punkt. Design kann auch helfen, Machtstrukturen aufzubrechen. Räume, Objekte oder Kommunikationsformen spiegeln auch immer gesellschaftliche Hierarchien wider. Wer darf teilnehmen, wer wird ausgeschlossen, wer wird gesehen? Durch besondere Gestaltung, bewusste Gestaltung, können solche unsichtbaren Grenzen aufgelöst und neue Formen von Teilhabe ermöglicht werden. Und drittens, Design macht Dinge auch emotional erfahrbar. Ein nachhaltiges Produkt oder ein Gebäude, das mit natürlichen Materialien arbeitet, schafft nicht nur eine sehr, sehr sinnvolle Funktion, sondern auch ein Gefühl gegebenenfalls von Geborgenheit, von Verbindung zur Natur oder von gemeinschaftlichem Miteinander. Gleichzeitig kann es fördern, nachzuvollziehen, wie Lebensbedingungen und Umstände anderer Menschen aussehen und diese mitgedacht werden können. Es eröffnet damit Möglichkeiten zum Perspektivwechsel, zum Mitfühlen und zum besseren Verständnis gesellschaftlicher Realitäten. Gleichzeitig muss man auch sagen, bei all diesen Punkten kann es auch genau andersrum laufen. Design kann Menschen ausschließen. Es kann bestehende Machtstrukturen verfestigen und auch dazu führen, dass die Lebensrealitäten anderer Menschen unsichtbar bleiben. Und genau deshalb ist es so wichtig, bewusst zu gestalten und die Wirkung mitzudenken.
Armin spricht einen ganzen Strauß von Themen an. Wirkung, Impact, Machtstrukturen, Emotion, Exklusion. Was geht dir da durch den Kopf, Ingrid?
Also ich finde besonders spannend, Machtstrukturen aufzubrechen. Und zwar jetzt gar nicht in so einem überhöhten Sinn, sondern einfach Schwellen abzubauen. Also ich befasse mich viel mit Kultur und mit Lesen und mit Oper und mit Theater. Und da gibt es viele Gebäude, zum Beispiel die Oper in Stuttgart, die allein durch ihre Treppenanlage sagt, das hier ist nur für diejenigen, die berufen sind. Und so etwas kann man natürlich durch Design in vielfacher Weise ändern und aufbrechen und im wahrsten Sinne aufbrechen und Zugänge schaffen. Und deswegen muss man so etwas immer, wie gesagt wurde, mitdenken und bewusst gestalten, damit man das von vornherein vermeidet oder dort, wo es vorhanden ist, eben entsprechend verändert.
Ja, Peter, wenn du das hörst, du guckst jetzt aus einer anderen Perspektive darauf, also vom digitalen Design, aber eben auch an der Schnittstelle zum dreidimensionalen Design. Also was geht dir da durch den Kopf oder was springt dich da an?
Also ich stelle fest, dass wir, wenn wir so über Inklusion und Wahrnehmung von anderen Menschen sprechen, auch als Designer das sehr, und Designerin, das doch sehr häufig vom Schreibtisch aus machen und dass so die Hemmung sowohl von in Büros und Agenturen als auch von Kunden, sich wirklich, die Hände schmutzig zu machen und sich wirklich persönlich in Kontakt zu bringen mit den Leuten, für die man arbeitet und die von Design echt keine Ahnung haben sollen und müssen und es auch nicht haben. Aus Faulheit oder weil es schnell gehen muss, aber wenn man irgendwie glaubt, nee, das kann ich auch mit ein bisschen Desk-Research irgendwie auch erledigen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ist super banal, aber einfach rausgehen, weg vom Gerät und wirklich mit den Leuten quatschen, für die man arbeitet. Das ist ein bisschen aus der Mode gekommen oder aus Effizienzgründen abgeschafft. Und ich glaube, das ist neben ganz viel Methodik, die man da einsetzen kann, so einer der ersten Schritte, die notwendig sind, um wirklich Empathie zu entwickeln und wirklich zu verstehen, worum es geht und auch Inspiration aufzunehmen, weil ich glaube, vor Ort kriegt man noch Sachen mit, die man halt so hinterm Rechner irgendwie nicht mitkriegt. Das war so, was mir als erstes eingefallen ist.
Bettina, wenn ich jetzt mal die Stichworte Empathie und Inspiration von Peter mitnehme, was hat das, also Inspiration und Empathie, mit unserem aktuellen Preis zu tun, also mit diesem DDC Award, der sich eben mit Permakulturprinzipien dem Themenkomplex nähert?
Unser DDC Award beschäftigt sich eben mit den Permakulturkriterien und reagiert genau auf eben solche Marginalien, Besonderheiten und natürlich auch auf solche Phänomene, dass wir weit über das rein formal-ästhetische Prinzip hinaus eben versuchen, Gestaltung wahrzunehmen und zu bewerten. Und das macht eben hier unser DDC-Diskurs aus, dass wir uns hier eben genau mit diesen Themen auseinandersetzen und versuchen rauszufinden, was ist denn dann das Gute, was eben über das normal-ästhetische oder formal-ästhetische hinausgeht und eben auch Empathie fördert bzw. eben reagiert, egal ob jetzt in Architektur oder im Design.
Ingrid, du siehst das Ganze ja im Grunde mit der Global Perspectives Initiative sozusagen, mit einer globalen Perspektive, wie schon der Name der Initiative heißt, also dieser übergeordneten, wie auch immer, planetaren Perspektive. Also was bedeutet denn Global Perspectives in dem Zusammenhang?
Dem Zusammenhang von Design bedeutet es vor allen Dingen, dass man wahrnimmt, wie verschiedene Kulturen, wie verschiedene Nationen und wie verschiedene Menschen einfach Dinge erleben und wahrnehmen und welche Emotionalitäten sie damit verbinden und kann dadurch auch sehr viel besser verstehen, was diese Menschen umtreibt. Also wir befassen uns viel mit Afrika. In Afrika hat man ein wahnsinniges Gespür für Mode und für Muster. Man hat ein etwas anderes Gespür für Popmusik, also Afrobeat ist global wahnsinnig erfolgreich, auch wenn unsere Generation das jetzt vielleicht nicht so kennt. Aber das sind ganz neue Strömungen und man muss verstehen, welche Emotionalität die damit verbinden. Die machen auch Filme, sehr viel Film in Afrika. Die sind lauter, anders, grober, so dass sie bei uns oft wenig Erfolg haben, obwohl sie auf dem afrikanischen Kontinent Abermillionen Zuschauer haben. Dass man also das jeweils versteht und dadurch dann auch einen anderen Zugang zu den Menschen eines anderen Kontinents bekommt.
Peter, wenn wir mal auf dieses Thema der also Interkulturalität oder Transkulturalität, so würde ich es jetzt hier auch benennen, worum es da geht, auf dieses Thema der Transkulturalität gucken, was bedeutet das denn für Gestaltung, also digitale Gestaltung, aber eben auch für den Schnitt zur analogen Gestaltung mit einem zirkularen Anspruch?
Also auch da würde ich sagen, es ist wichtig, sich direkt mit Leuten auseinanderzusetzen und nicht nur Studien zu lesen, die da vielleicht einen anderen Zugang haben. Also was jetzt zum Beispiel zirkuläre Bürgerschaft betrifft oder Circular Citizens, das ist was, womit wir uns gerade beschäftigen. Da müssen wir halt aufpassen, dass wir jedem so ein, oder jeder Kultur oder jedem Menschen so ein sozioökologisches Korsett überziehen und irgendwie vermuten, dass die alle aus Betroffenheit für den Planeten agieren. Also das tun wir ja selber schon nicht. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, dass Leute, die andere Sorgen haben, als Ressourcen zu schonen, sich auch noch damit auseinandersetzen. Das kann halt auch mal bedeuten in einem Projekt, dass man sagt, wir versuchen jetzt nicht zu missionieren oder versuchen nicht aufzuklären, das tun wir nämlich wahnsinnig gerne, sondern die Trigger zu finden, die für die Gruppen interessant sind. Und zwar nicht, weil sie weniger intelligent oder weniger informiert sind, sondern weil sie echt andere Sorgen haben, als jetzt mit noch einem Thema zu beschäftigen. Und du sprichst der Zirkularität an. Das Schöne an der Kreislaufwirtschaft ist ja, da steckt ja Wirtschaft drin. Das ist ganz viel ökonomische Trigger und Vorteile, die das Ding hat. Und da muss ich Leuten nicht irgendwas erzählen, wie schlimm CO2-Emissionen oder Ressourcen sind, sondern ich kann ihnen nahebringen, dass es da schlicht ergreifend um Geld sparen geht oder schlauer mit seiner Zeit umzugehen. Also andere Trigger und andere Zielsetzungen zu finden, die Leute betreffen und nicht immer über diese Aufklärungsschiene zu kommen, abgesehen davon, dass es viel zu lange dauert, Leute aufzuklären und zu hoffen, dass sie sich dann auch so verhalten. Und das ist, glaube ich, nicht nur länder- oder global orientiert. Das hat man vor der eigenen Haustür auf der anderen Seite beim Nachbarn schon, dass der anders tickt. Und das heißt nicht, dass der doof ist oder dass man ihn jetzt da missionieren müsste, sondern es bedeutet, dass man finden und rausfinden muss, was die bewegt oder in Bewegung bringt. Und ja.
Also, Bettina, wo ist denn jetzt gar nicht mal Bezug auf den Preis oder den Award unbedingt, sondern der DDC momentan bei der Frage dieser Transkulturalität, also sozusagen der eben gerade schon genannten Erkenntnis oder Einsicht, dass man mit unserer Argumentation keineswegs vorankommt, wenn man jetzt nach Tasmanien geht oder nach Mosambik. Was gibt es da schon sozusagen in den Köpfen auch der Vorstände, des Beirats, der Club selbst, der Preis? Das sind Themen, die hier ja angesprochen werden von Armin auch.
Genau. Also ich glaube, für uns ist vor allem diese hohe Nutzerzentrierung von Wichtigkeit. Also dass wir wirklich genau anschauen, wie ist das Kontextverständnis auch? Also wie können wir überhaupt zu einem Kontextverständnis gelangen? Eben kulturell spezifisch, also eben nicht überstülpen, so wie wir es jetzt gelegentlich hier angesprochen haben, sondern dass wir uns anschauen, wie gehen wir mit Lokalitäten um, wie gehen wir eben auch mit unseren unterschiedlichen Kulturen um, das Transkulturelle hast du gerade angesprochen, genau diese dynamische Anpassung eigentlich von Design und Architektur, also was müssen wir da leisten über das normale oder das bisherige Designverständnis hinaus. Und ich glaube, da kann man nicht sagen, dass wir jetzt hier schon an dem Lösungspunkt angelangt sind, sondern dass wir das einfach diskutieren und versuchen, Zugänge zu schaffen und zu finden vor allem und genau das genauer zu beleuchten. Also das, was wir jetzt hier auch schon von Ingrid Hamm und auch von Peter Post gehört haben, also dass wir versuchen, eben uns damit zu beschäftigen, weil wir sagen, man kann nicht einfach überstülpen oder wir müssen auch die Sorgen und Nöte mit einbeziehen, die vielleicht eben lokal sind. Also das sind ja teilweise eben verschiedene Kulturen, aber dieses Transkulturelle findet ja auch in unseren Städten statt. Also wir dürfen da gar nicht so weit vielleicht auch schauen, sondern wir haben das ja auch in den lokalen Bedürfnissen auch in unterschiedlichen Großstädten oder natürlich auch Stadt, Land, egal. Also das ist, glaube ich, das, was Design und Architektur leisten kann und auch muss in Zukunft, um sich da eben damit in so einer dynamischen Anpassung zurechtzufinden.
Ja, und vielleicht auch, wenn ich da noch ergänzen darf, wenn man das gar nicht als Problem, sondern einfach als Potenzial sieht. Also ich habe gerade gesagt, Afrikaner haben ein wahnsinnig ästhetisches Verständnis, insbesondere auch für Mode. Es gibt jetzt erste große Modedesigner von diesem Kontinent einfach mal lassen. Oder was an sonstigen Dingen produziert wird, einfach mal angucken. Es gibt in Deutschland einen sehr renommierten Architekten, Ferré heißt er, der vom Kontinent kommt, dessen Holzbauten ausgezeichnet werden, weil er eben Elemente aus seinem Heimatkontinent mitgebracht hat, die in Holzbauweise und in luftiger Weise, also eine Klimatisierung weitgehend ermöglichen, ohne dass man eine Klimaanlage einbauen muss, etc. etc. Also da können auch einfach neue Inspirationen und neue Potenziale auftreten, wenn man einfach mal lässt. Also wenn man die Nutzer auch nicht als potenziellen Problembären sieht, sondern als jemand, der einem Inspiration gibt.
Wir hatten jetzt im DD-Cast schon eine ganze Reihe von schwarzafrikanischen DesignerInnen und auch Schwarzafrikanerinnen, die in Europa eben mit Afrika zusammenarbeiten. Da ist es dann in der Tat alles so zu erkennen. Ich finde es auch einen sehr interessanten Punkt, das hier nochmal so auf eine summarische Art und Weise zu hören, wie ihr das betrachtet, sozusagen diese transkulturelle oder interkulturelle Intervention. Spielt jetzt den Jürgen Adolf ein.
Design kann maßgeblich dafür sorgen, dass Menschen und Organisationen, die sich um positive Veränderungen bemühen, von möglichst vielen erstens wahrgenommen und zweitens auch verstanden werden. Zudem nimmt ja jede Äußerung, gewollt oder ungewollt, eine bestimmte Form an. Und diese Form beeinflusst die Wahrnehmung manchmal stärker als der Inhalt selbst. Daraus resultiert große Verantwortung für den Designer. Das ist ja eigentlich klar. Daneben denke ich, dass jede Design- und Architekturanwendung zur kulturellen Atmosphäre beiträgt. Wiederum unvermeidlich in eine oder andere Richtung. Ästhetische Qualität, sinnvoller Umgang mit Ressourcen, Reflexion von Diversität etc. All diese in Design und Architektur zu treffenden und direkt oder indirekt daraus ablesbaren Entscheidungen haben das Potenzial, Gedankenlosigkeit, Banalisierung und Verrohung entgegenzuwirken und positive menschliche Tendenzen zu stimulieren und zu bestärken.
Also Jürgen spricht ja darauf an, dass Design durchaus dazu beitragen kann, Gedankenlosigkeit und Verrohung entgegenzuwirken. Was klingt da bei dir?
Ich denke, alles, was wir machen als Gestalter, hat eine gewisse Symbolfunktion und eine Bedeutung, eben auch eine soziale Bedeutung. Und ich glaube, dem müssen wir uns bewusst sein und dem müssen wir uns auch stellen. Und das ist auch unsere Verantwortung, die wir als Gestalter haben. Das spricht Jürgen ja auch schon an. Und ich denke, gerade von den positiven Signalen Gebrauch zu machen. Also das ist unsere Aufgabe und das müssen wir auch verstärkt wahrnehmen, weil diese Verrohung findet ja statt, also in der Sprache, in Symboliken, die plötzlich eben auftauchen, die das Ganze noch verstärken. Oder natürlich auch, wenn wir so weit gehen wollen, bis zu teilweise Hasskommentaren oder Hassreden. Ich meine, dem kann man natürlich entgegenwirken durch gegenteilige Formulierungen, aber natürlich auch vor allem durch Gestaltung und diesen ästhetischen Wert auch dafür zu nutzen, denke ich, kann ja einen sehr positiven Effekt erzielen.
Peter, du hast ja schon in der Reaktion auf Armin Vogels Beitrag mehrfach gesagt, man muss raus. Man muss mit den Leuten raus auf die Straße. Ich gehe mal davon aus, dass du auch ab und zu mal auf der Straße bist und das jetzt nicht nur so proklamierst. So, was passiert denn da draußen auf der Straße? Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Also diese Verrohung, was Bettina sagte, ist diese reale Verrohung auch. Also jetzt nicht nur als Metapher, sondern als Fakt irgendwie im Umgang miteinander, nicht nur digital, sondern auch analog.
Also habe ich jetzt vielleicht das Glück, dass ich diese Verrohung selber persönlich, zumindest auf der Straße, noch nicht erlebt habe. Ich habe das teilweise in sozialen Medien erlebt, habe dann die ein oder andere Plattform auch verlassen, weil ich den Eindruck hatte, ich muss mich jetzt nicht an jeden Stammtisch setzen und mich da fertig machen lassen. Also von daher, ich glaube, in der realen Welt hat man noch einen Vorteil, wenn man echten Menschen gegenübersteht, dann ist das noch eine gewisse Hemmschwelle, die halt leider im Digitalen nicht mehr besteht. Von daher, Verrohung in der Form habe ich da nicht erlebt. Was ich erlebt habe, ist Direktheit, aber das finde ich eigentlich eher als was Positives. Also gerade wenn du mit Zielgruppen zu tun hast, die nicht so in unserer Bubble hängen, weder kreativ noch sozial ökologisch bewegt, die geben dir unglaublich direktes Feedback. Also die denken da nicht lange drüber nach und packen das auch nicht in Watte ein, sondern sagen halt, wenn sie es doof finden. Also Jugendliche zum Beispiel, ich meine, wir reden jetzt über interkulturelle Kommunikation, aber wir verstehen ja unsere eigene jüngere Generation kaum und wie die ticken. Und das tut manchmal weh. Also wenn man die eigene Arbeit dann konfrontiert sieht mit deren Kommentaren, auf der anderen Seite kriegst du auch in 2 Minuten gesagt, dass sie das halt doof finden und dass sie finden, dass es so nicht funktioniert und dass man nochmal an den Zeichentisch zurück muss. Und das ist mir schon ein paar Mal passiert, aber ich fand das eigentlich, wenn man mal danach drüber geschlafen hat, immer sehr erhellend und hilfreich und die Sachen wurden auch besser dadurch. Also Verrohung kann ich nicht so viel beitragen, aber die Ehrlichkeit und die Direktheit von Leuten, die nicht so eloquent wie wir über Design reden können, aber es auch nicht wollen, ist, glaube ich, für unser Fach, kann sehr, sehr hilfreich sein und zur Qualität beitragen.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich meine, das ist ja schon innerhalb des Fachs so, dass manche sich besser ausdrücken können und andere eben nicht so gut. Und wenn dann aufgrund der Tatsache, dass jemand nicht so eloquent ist, dann nehme ich den Begriff der Eloquenz auf, jemand aus bestimmten Prozessen ausgeschlossen wird, dann wird es schwierig. Also gerade weil Gestaltung ja im Grunde auch nonverbal funktionieren kann. Ingrid, ich will auch noch mal ganz auf dieses Thema dieser sozusagen des Umgangs, weil du dieses Afrika-Thema da so stark gemacht hattest. Was denn deine Erfahrungen jetzt in diesem Zusammenhang, im afrikanischen Zusammenhang sind, eben mit dem Gefühl des Entgegenkommens oder der Fremdheit und der, was fällt dir da ein dazu?
Also das passt jetzt vielleicht nicht ganz zu diesem Thema. Ich mache vielleicht 2 Punkte. Das eine ist, wir kommen mit unglaublichen Vorurteilen und immer noch mit einer Attitude, die heißt, wir wissen und wir erklären euch oder wir kümmern uns um euch oder wir sagen euch das mal, weil wir wissen ja und ihr wisst noch nicht. Das kommt ganz schlecht an und das hat sogar geopolitische Implikationen. Also, dass man sagt, ihr in Europa, ihr wisst immer alles besser, aber ihr seid furchtbar langsam, ihr tut nichts für uns, also ihr kommt nicht zu Potte, ihr braucht ewig, um Verträge zu schließen und dann liefert ihr hinterher nicht, ihr habt 2 Standards und dieses Double Standards ist inzwischen ein weltweiter Vorwurf, der nur noch als Kampfparole genutzt wird, aller nicht westlicher Staaten gegen den Westen, also aller BRICS-Staaten und so weiter. Also dieses Double Standards ist zu einem Kampfruf geworden und dadurch auch völlig in seinem Sinn verkehrt. Ich wollte damit sagen, eine Haltung, die man darbietet und wenn man die Reaktion darauf nicht rechtzeitig ernst nimmt, kann das massive Konsequenzen haben. Was jetzt Verrohung und Banalisierung in einem einfacheren Kontext betrifft, so habe ich da eigentlich sofort an Schulen hier bei uns gedacht. Also ich habe mich auch gerade in meinen Jahren in der Bosch-Stiftung sehr mit Bildung befasst. Und die Banalität dieser Schulgebäude, die auch eine Hässlichkeit sind, regen sehr dazu an, dass man sie vernachlässigt, dass man keinen Bock hat, dass man diese diese Gebäude verunstaltet, vielleicht noch zusätzlich. Wenn man aber Projekte hat, Schulen, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, ihre tristen Foyers zu gestalten und dann Kaffee einzurichten und Pflanzen und was auch immer. Das muss jetzt vielleicht nicht das beste Design sein, aber es ist eine Art von Design, führt dazu, dass man das auf einmal achtet und dass man aufmerksam ist. Weil Design und Aufmerksamkeit, glaube ich, für mich einen ganz engen Bezug zueinander haben. Und wenn man das nochmal eins höher zieht, dann ist es so, dass Schönheit und Ethik eine ganz enge Verbindung haben. Also das ist jetzt auf einem hohen Abstraktionsniveau, aber das spiegelt sich dann in solchen kleinen Dingen wie einem tot asphaltierten Schulhof gegenüber im Unterschied zu einem Schulgarten dann auch wieder.
Gut, jetzt haben wir unser drittes Statement, und zwar von der Friederike Kinscher, war die Idee-Präsidentin.
Als Produkt- und IndustriedesignerInnen haben wir natürlich als Teil der Wertschöpfungsketten Chancen auf den Ressourcenverbrauch in den Herstellungsprozessen, beim Transport, der Nutzungsphase und bei der Entsorgung Einfluss zu nehmen. Einen Einfluss, den wir natürlich den Unternehmen, den Auftraggebern gegenüber immer wieder einfordern müssen und uns unseren Beitrag zu neuen zirkulären Wirtschaftsmodellen auch anbieten müssen, um den Ressourcenverbrauch vom Wirtschaftswachstum zu entkoppeln. Dabei müssen DesignerInnen, auch Produkt- und IndustriedesignerInnen, immer wieder die Entwicklung einer Circular Society durch Einbindung aller gesellschaftlichen Akteure unterstützen. Hier braucht es Anreize, die nicht nur zirkuläre und regenerative Zukunftsnarrative erzählen. Es braucht entsprechende Produkte und Services und Systemlösungen, die dazu einladen, neue Lebensmodelle mit geänderten Gewohnheiten für sich zu erkennen, zu übernehmen und auch als gewinnbringend überhaupt zu erleben. Neue Lebensmodelle mit geänderten Gewohnheiten brauchen geänderte Tools of Convenience. Eine Sharing Economy braucht systemgerechte Gestaltung, die allen zugänglich ist. Reduzierte Komplexität, Systemqualität müssen einladen, Sharing-Konzepte zu akzeptieren, sodass wir über das K- und E-Roller-Sharing hinaus in die Bandbreite skalieren können. DesignerInnen müssen sich auch mit Langlebigkeit und Reparierbarkeit auseinandersetzen. Welchen Beitrag können sie über den modularen Aufbau und die ästhetische Langlebigkeit hinaus beitragen? Beispielsweise können einfache Prozesse und lokale Strukturen den Weg zur Reparierbarkeit erleichtern und fördern. Eine systemorientierte Gestaltung wird auch den soziokulturellen Ressourcenverbrauch reduzieren. Dabei ist eine der wichtigsten Aufgaben die Neudefinition von Wert.
Ja, Peter, für dich ist ja dieses Thema Circular schon sehr lange und sehr intensiv, sehr praktisch ein Gegenstand deiner Arbeit. Was beinhaltet denn dieses Thema der Circular Society für dich?
Naja, Circular Society bedeutet vor allem, dass man es ganzheitlich denkt, eben nicht nur jetzt in Bezug auf eine Marke und ein Produkt oder ein bestimmtes Verhaltensmuster. Denken immer noch sehr, sehr viele Leute, dass Zirkularität, wenn man mit ihnen spricht, sagen sie, ach, sie machen Recycling. Ja, eigentlich nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Von daher sind die gerade angesprochenen Stichpunkte, wie sorgen wir eigentlich dafür, dass Sachen gar nicht erst auf dem Wertstoffhof landen, sondern lange genutzt werden oder anders genutzt werden, überhaupt nicht erst gekauft werden. Das ist eigentlich viel spannender, sind auch gestalterisch herausfordernder, aber machen auch viel mehr Laune. Und auch da gehört wieder dazu, dass wir jetzt nicht davon ausgehen, dass auch wenn es uns die Leute erzählen, 76%, um genau zu sein, in Deutschland der Bevölkerung, dass sie gerne total nachhaltig konsumieren und nutzen wollen, aber es halt nicht tun. Und das liegt nicht nur daran, dass sie irgendwie unehrlich sind oder uns anlügen, sondern dass es zu komplex ist, es scheint zu teuer zu sein, es ist nicht verfügbar. Und dann kommen halt neben der Produktgestaltung so Themen mit rein wie Service Design. Und das können wir eigentlich. Also wir waren in den letzten paar tausend Jahren sehr, sehr gut, Leute zum Konsum zu animieren. Und mit ganz ähnlichen Tools können wir eigentlich dafür sorgen, dass sie entweder gar nicht konsumieren oder anders konsumieren. Da muss man gar nicht so viel Neues lernen. Und das mit dem Wert fand ich einen sehr wertvollen Punkt, Weil das kann man so interpretieren als Wert im Sinne von idealistische Sorge um den Planeten und seine Ressourcen. Aber auch es geht um ganz handfesten Wert von Produkten. Es geht auch um Erhalt von Leistungsfähigkeit von Produkten oder Sicherheit. Leute sagen einem vielleicht, dass sie gerne ein Produkt langlebig nutzen, um Ressourcen, Emissionen zu sparen. Wenn man sagt, naja, du sorgst aber auch dafür, dass dein E-Bike sicher und leistungsfähig ist. Und da sind Leute halt viel empfänglicher für dieses Argument als für das ökologische Argument. Und es ist gar nicht schlimm. Dem Planeten ist es wurscht, warum er gerettet oder geschützt wird, den Ressourcen auch. Und ich glaube, diese Argumente, Zirkularität rauszukitzeln und zu finden, die gibt es bei jedem Produkt. Also egal was, Kaffeemaschine, Autos, E-Bikes, völlig wurscht. Du findest bei jedem Produkt neben den ökologischen Argumenten welche, wo es um sozialen Status durch Fähigkeit geht. Ich kann jetzt irgendwas, was ich vorher nicht kannte. Ich kann mich besonders gut bei meiner Kaffeemaschine aus, der Kaffee ist besser. Und außerdem hält die Maschine länger. Und das gelingt uns bei jedem Projekt, nicht auf die ökologischen Argumente zu gehen. Ist natürlich toll, wenn Leute deswegen tatsächlich agieren, aber die anderen Argumente zu finden, und die gibt's. Und wir sind eigentlich sehr gut, mit solchen Argumenten zu kommunizieren und die besser zugänglich zu machen. Wir müssen es nur auf die Straße bringen. Das ist das Problem momentan der Kreislaufwirtschaft. Eine Menge gute Ideen auf Flipcharts, aber zu wenig auf der Straße.
Ingrid, was ist bei dir hängen geblieben bei dem Beitrag von Friederike? Wo bist du da jetzt besonders drauf? Was hat dich da besonders bewegt? Oder gibt es da irgendeinen Punkt, wo du sagst, ja, da setze ich an?
Also was bei, also zwei Sachen sind bei mir da besonders hängen geblieben. Das eine ist, ich finde das mit der reduzierten Komplexität eine sehr gute Idee, weil gerade in all diesen Software-Geschichten und Applikationen dieser und jener Art ist die Geschwindigkeit, mit der die sich immer wieder ändern, sehr hoch für Generation Z und darunter überhaupt kein Thema für die ältere Generation, also eine Hürde, die jeden Tag weiter wächst, weil jetzt hat man es vorher schon nicht verstanden, versteht man das nächste auch wieder nicht. Also reduzierte Komplexität hat was. Auch bei so einfachen Dingen wie Kaffeemaschinen, ja. Also wenn es irgendwann mal eine Kaffeemaschine gäbe, dieser besonders elitären Art, die man auch bedienen könnte, auch jemand wie ich, wäre das fantastisch. Komplexitätsreduktion ist ein ganz wichtiger Aspekt. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, das hat auch damit korrespondiert, damit die lokalen Systeme, also dass man innerhalb der Nachbarschaft Reparaturmöglichkeiten schafft im weitesten Sinne. Also dass das nicht jedes Mal zurück muss zu Mercedes und dann dort nur Spezialisten etwas bewirken können, was dann sehr viel Geld kostet, sondern dass jemand nebenan mit ein paar Handkräften das eine oder andere einfach wieder in Gang setzen kann. Das fände ich sehr gut. Und das korrespondiert auch mit dieser Idee der sogenannten Maker City, also dass man Gewerbe und Wohnen wieder stärker miteinander kombiniert. Das würde sich da auch sehr gut einfügen.
Dieses Thema der Zerlegbarkeit oder überhaupt der Kenntnis von den Objekten, mit denen man umgeben ist, ist natürlich ein Riesenthema. Ja. Dass man wirklich sagt, irgendwie, ich verstehe dieses Ding. Ja. Also Bertrand Russell hatte ja schon nachgefragt, also wie schwer die Häuser sind, was zu dem Zeitpunkt keiner beantworten konnte. Wie schwer ist denn das Gebäude, das sie da gebaut haben? Ja. Und ich habe es neulich mal bei einer Diskussion angeregt, dass man einen Käfer, VW-Käfer, komplett zerlegt. Bin dann irgendwie eines Besseren belehrt worden. Das heißt, dass es ungefähr 2 Monate braucht, bis ein Fachmann wirklich den VW-Käfer in alle seine Einzelteile zerlegt hat. Aber diese Art von Kenntnissen, die scheinen mir relevant zu sein. Also es ist natürlich eben auch gut und schön, das zu beherrschen und so eine Kaffeemaschine zum Beispiel irgendwie komplett zerlegen zu können und wieder zusammenbauen zu können. Also wie man früher eben auch, keine Ahnung, das ist jetzt wirklich so ein historisches Beispiel, den Bremsbelag wechseln konnte, überhaupt keinen, oder einen Keilriemen bei den Fahrzeugen, das geht heute nicht mehr. Und wie du sagtest, Ingrid, ist eine unglaublich teure Angelegenheit. Also da kann, glaube ich, eben die, sag ich mal, jetzt ältere Generation, die diese mechanische Zeit noch miterlebt hat, den ganz Jungen auch bestimmte Kenntnisse vermitteln. Ne? Jetzt, Bettina, das ist jetzt sozusagen als abschließende Frage eigentlich in unserer Diskussion schon, was macht denn der Preis, also unser Award, jetzt mit diesen Themen, was macht unser Preis eigentlich? Wir haben ja jetzt hier sowohl Fachjury-Vorsitzende, also mit dem Peter, als auch Impact-Beiräte, eine Beirätin mit der Ingrid, die eben diesen Preis eben auch mit Leben füllen. Was ist das, was du jetzt daraus mitnimmst oder welche Aspekte, Elemente, vielleicht auch nur Gefühle oder so, sind jetzt entstehen hier, also in dieser Gruppe?
Ich finde es unheimlich spannend, gerade, dass sich da so viele Synergien erstens ergeben. Also das finde ich unheimlich spannend und auch eben, Ingrid hat es gerade angesprochen, systemische Zusammenarbeit etc. Also das sind eben sehr spannende, vielfältige Aspekte. Einmal aus dieser fachlichen Perspektive, wie wir es von Peter jetzt gehört haben, aber genauso eben diese übergeordnete, die Ingrid heute vertreten hat. Also genau das wollen wir damit abbilden. Also dass wir eben hier versuchen, dieses vielfältige, vielschichtige, vielfarbige, wie du es gerade angesprochen hast, sichtbar zu machen und auch zugänglich zu machen. Also dass wir eben die Designaspekte natürlich oder die architektonischen Aspekte keinesfalls außer Acht lassen, was formal ästhetische angeht, aber eben genau auch über dieses was ist gut Thema nochmal ganz anders diskutieren können, gerade eben im Hinblick auf einer höheren Nutzerzentrierung oder einem Kontextverständnis, was so viel mehr bedeuten kann an Mehrwert. Und ich denke, da ist für jeden zum Mitdiskutieren oder eben Mitgestalten so viele Aspekte drin, die sehr spannend sind, weil sie unsere ganzen oder fast alle unsere Lebensbereiche eben betreffen und beeinflussen.
Vielen Dank. Also ihr entkommt mir natürlich nicht ohne meine berühmte Abschlussfrage, die man im DDK-Stil immer gestellt bekommt. Und zwar, also Peter lächelt schon. Wir stellen ja bei jedem Gast, normalerweise ist es ja ein Gespräch mit einer Person, immer die Frage, was ist gut? Und die möchte ich euch natürlich auch stellen. Fange ich gleich mal mit der Ingrid an. Also was, ganz pauschal, was ist gut?
Womit man sich wohlfühlt?
Ja, knappe, klare Antwort. Peter, was würdest du?
Ich finde es ganz schwierig, einen anderen Begriff zu finden. Gut ist gut. Also es gibt kein besseres Wort für gut als gut. Ich kann da jetzt ganz versuchen, etwas ganz Schlaues zuzusagen, aber Fehlanzeige, vielleicht ist auch ein zu spät oder der Tag war zu lang.
Gut ist gut. Ja, Bettina, du kennst es ja schon. Was würdest du jetzt irgendwie da noch beitragen wollen? Das war ja etwa sehr knapp und dann so eine Art Teilkapitulation.
Ja. Gut ist der Austausch darüber und gut ist der Diskurs, den wir führen und gut ist, dass wir gemeinsam überlegen, wie wir hier Anknüpfungspunkte finden, eben unsere Lebensbereiche so zu gestalten, dass wir eben hier niemanden vergessen, niemanden außer Acht lassen und natürlich auf Augenhöhe diskutieren, ganz einfach. Also das finde ich das Wertvollste daran und das ist halt das, was wir auch mit unserem Wettbewerb erreichen wollen, dass wir eben hier Projekte an den Start bringen, die diskussionswürdig sind und zu denen wir eben nicht nur fachlich eine Einschätzung finden, sondern eben auch in dieser übergeordneten Impact-Ebene unter den genannten Kriterien eben uns austauschen und sehen, was hat Einfluss auf unsere Lebensbereiche und was müssen wir in Zukunft mitdenken und leisten können.
Ja, wunderbar. Ich meine, ich finde diese minimalistische Gut ist gut, nehme ich jetzt mal mit, sehr zirkulär, ne? Gut, vielen Dank, dass ihr da euch zugeschaltet habt. Also wir haben hier ja eine Sendung mit insgesamt sieben Gästen irgendwie, die mehr oder weniger präsent oder eben als Audioformat da waren. Also ich hoffe, dass wir uns bei Gelegenheit eben auch live sehen und bin froh, dieses Art von Format jetzt hier am DDcast gemacht zu haben. Es war insofern eine Premiere und bedanke mich sehr bei euch.
Das waren Jürgen Adolf, Ingrid Hamm, Friederike Kinscher-Schmidt, Bettina Otto, Peter Post, Armin Vogel. Also reicht noch ein und nutzt die kommende Woche für das Vorbereiten eurer Projekte.